Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de. Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. 10 Tipps, wie du aus dem Google Core Algorithm Update wieder rauskommst. Dieser Beitrag ist von Lily Ray vom 13. November 2019 auf dem Blog von pathinteractive.com. Lily Ray is on fire, könnte man sagen. Die gute Frau hat in den letzten Wochen ein paar richtig bombastische Artikel rausgebracht. Allgemein gilt ja, und das sagt auch Google, dass man sich aus einem Google Core Update nicht wieder einfach so befreien kann. Ein Google Core Update hat die Stellschrauben an vielen verschiedenen Ecken und Enden gedreht. Dabei haben die Google Core Updates nicht etwa eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Thema im Visier. Sie versuchen einfach ganz allgemein die Qualität der Suchergebnisse zu verbessern. In der Branche herrscht also, seitdem es mit den Core Updates losgegangen ist, ein bisschen Ratlosigkeit. Kann man irgendwas unternehmen, um aus dem Google Core Update Loch wieder herauszukommen? Laut Lilly kann man. Die Vermutung liegt nahe, dass die Google Core Updates mit EAT in Zusammenhang stehen, also Expertise, Autorität und Vertrauen, Trust. Dazu haben wir ja in der Vergangenheit schon einige Folgen gemacht. Wenn du dazu noch nichts gehört haben solltest, dann geh zurück ins Archiv und hör dir mal ein paar Folgen an. Es ist extrem wichtig. Also ich werde jetzt hier an dieser Stelle nicht nochmal erklären, wofür diese drei Begriffe genau stehen. Der erste Punkt von Lilly ist Leverage Real Expertise. Die Betonung liegt hier auf real. Verwende reale Expertise. Was genau bedeutet das in der Praxis? Jeder Artikel auf der Seite, wenn er denn tatsächlich von EAT betroffen ist, das heißt, wenn es sich um eine Your Money or Your Life Seite handelt, sollte für jeden Autoren einen entsprechenden Werdegang darlegen. Ein Bios steht hier, also sowas wie ein Lebenslauf. Vielleicht nicht so formell wie ein Lebenslauf, allerdings einen Text, den der Leser des Textes deutlich angezeigt bekommt und worin der Leser selbst herausfinden kann, was das für eine Person ist, die da diesen Text geschrieben hat. Lilly hat ja in der Vergangenheit Daten erhoben, um herauszufinden, was die Gewinnerportale letztendlich gemacht haben, um nach dem Google Core Update gut dazustehen. Und es war in den meisten Fällen so, dass diese Websites für ihre Beiträge entsprechende Experten-Reviewers verwendet haben, um den Wahrheitsgehalt des Textes und vielleicht auch die Relevanz zu überprüfen, darunter Doktoren, Psychologen, aber auch zum Beispiel Pflegepersonal mit Praxiserfahrung. Der zweite Punkt dreht sich darum, aggressive Werbeanzeigen zu minimieren, also so wenig wie möglich davon zu verwenden. Seiten mit zu vielen Werbeanzeigen, above the fold, werden von Google schon seit dem Page Layout Update in 2012 unter Umständen zurückgestuft. Nummer 3. Implementiere Signale des Vertrauens. Eins von Lillys Beispielen ist die Website whattoexpect.com. Diese Website dreht sich um das Thema Schwangerschaft. Die Website listet verschiedene Awards, die sie in den letzten Jahren bekommen hat. Da gibt es zum Beispiel den 2019 Webby Award in der Kategorie Apps, Website and Voice, den die Website für ihren Geburtsdatum-Kalkulator bekommen hat. Die Website hat in der Vergangenheit aber auch noch weitere Awards bekommen, zum Beispiel für etwas, was sich Bump Day nennt, bezieht sich auf den Bump, also den dicken Bauch einer schwangeren Frau. Best Use in Technology zum Beispiel, so ein Award gibt es auch noch. Und laut Lilly demonstriert dieses Anzeigen der verschiedenen Awards den Besuchern der Website, dass die Website oder die Organisation hinter der Website wirklich aktiv in die Qualität investiert. Auf welche Art und Weise Werbeanzeigen überhaupt angezeigt werden und welche Werbepartner überhaupt ausgewählt werden, spielt eben auch eine Rolle. Deswegen Punkt Nummer 4. Verwende entsprechende Publikationsrichtlinien für das Veröffentlichen von Anzeigen. Auf der Gesundheitswebsite Healthline gibt es einen Bereich, der nennt sich Ad and Sponsorship Policy. In dieser Richtlinie steht in 6 Punkten, dass der Anbieter erstens alle Anzeigen selbst auswählt, die werden also nicht automatisch ausgeliefert. Zweitens, sie stellen sich nicht hinter irgendein spezielles Produkt. Bestimmte Typen von Anzeigen akzeptiert das Portal überhaupt gar nicht. Das Portal unterscheidet ganz klar zwischen einer Anzeige und einem normalen Content-Beitrag. Fünftens, das Portal unterscheidet auch ganz klar zwischen gesponserten und nicht gesponserten Inhalten. Und sechstens, wenn das Portal eine Art Kooperation mit einer Brand macht, dann wird darauf auch klar hingewiesen. Jetzt kommt der nächste große Punkt, nämlich 5. Improve Content Quality. Verbessere die Qualität des Inhalts. Inhalte sollten gründlich recherchiert sein. Sie sollten nicht meinungsbasiert für oder wider etwas sein. Hier steht im Englischen einfach unbiased. Beiträge sollen well edited sein, also gut lektoriert, keine Rechtschreibfehler und so weiter. Außerdem sollten Beiträge andere vertrauensvolle Publikationen zitieren. Lilly schlägt noch vor, und ich bin mir nicht sicher, inwiefern das hier Wunschdenken ist, dass die ausgehenden Links Follow sein sollen. Das heißt, die sollen nicht eben No-Follow sein. Und mit einem Follow-Link würde man Google signalisieren, dass es eine Connection, also Verbindung zwischen dem Linkgeber, was man ja selbst ist, und dem verlinkten Portal geben soll oder dass Google diese Verbindung erkennen soll. Es gibt einen interessanten Screenshot von einem Beitrag aus der Medical News Today Publikation. Der ist auch von Lilly beschriftet, also mit so Wörtern und Sätzen und Pfeilen. Und darauf ist markiert, was wo steht. Also beispielsweise, dass der Beitrag eine gute Struktur hat und optimierte Überschriften. Der Reading Level ist auf 9.6. Er ist gründlich recherchiert, enthält die genannten Zitationen, also Verweise auf andere vertrauensvolle Publikationen und Quellen. Der Beitrag ist tiefgehend. Er hat keine störenden Werbeanzeigen. Und wenn es Werbeanzeigen gibt, dann sind die auch klar markiert. Der Beitrag zeigt beide Seiten einer Story. Alle Aussagen werden mit Beweisen untermauert. Bilder enthalten Bildunterschriften und die Seite enthält Links zu verwandten Artikeln. Das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel und ich empfehle dir, diesen Screenshot vielleicht auch nochmal anzuschauen, denn es ist wie ein Blueprint, eine Vorlage dafür, wie dein Artikel aussehen muss, damit er die Kriterien an die Content-Qualität auch wirklich erfüllt. Wenn ich sage Screenshot anschauen, dann meine ich natürlich den Artikel dahinter raussuchen. Ich werde den Link mal raussuchen und poste den auch in den Shownotes. Der nächste große Punkt ist wirklich gut. Nummer 6. Überprüfe, wie akkurat der Content ist in Bezug auf den medizinischen oder wissenschaftlichen Konsens. Lilly weist darauf hin, dass der Begriff Konsensus 20 Mal in den Search Quality Guidelines von Google vorkommt. In diesem Dokument wird den Google Quality Ratern klar vorgeschrieben, dass sie einen Content, der gegen diesen wissenschaftlichen Konsensus verstößt, also etwas anderes behauptet, den sollen sie eben mit Fails to Meet markieren, dem niedrigstmöglichen Rating. Lilly belegt das auch mit ein paar Beispielen, denn es gab Websites, die ihre Sichtbarkeit verloren haben für diverse Begriffe, also zum Beispiel -94%, -91%, -98% und so weiter. Darunter Begriffe wie Herpesheilung, Testosteronlevel steigern, Kristallbehandlung, Erinnerungsvermögen verbessern, Vorteile von Zimt, Vorteile einer kolonischen Behandlung, Risikofaktoren Krebs. Sie hat sich die Seiten, die für diese Begriffe gerankt haben in der Vergangenheit, diese aber verloren haben, also die Rankings, mal genauer angeschaut und herausgefunden, dass die Aussagen auf diesen Seiten gegen den wissenschaftlichen Konsens waren. Der nächste große Punkt. Nummer 7. Vermeide stark verkäuferische Sprache. Ach, diese Formulierung finde ich super. Vermeide die Vermischung von informationaler mit transaktionaler Sprache auf Geld- oder Lebensseiten, die eigentlich dazu gedacht sein sollten, Ratschlag oder Informationen zu vermitteln. Lilly bringt das Beispiel zum Begriff Rosacea. Habe ich vorher noch nie gehört, aber direkt mal recherchiert. Das ist, wenn das Gesicht dazu neigt, immer sehr, sehr rot zu werden. Also wenn ich rot sage, dann meine ich wirklich richtig knatschrot, wie nach einem fetten, fetten Sonnenbrand und dann vielleicht auch nur so ein Streifen über das Gesicht. Also nicht etwa jemand, der nur dazu neigt, relativ leicht rot zu werden, sondern das sieht dann halt wirklich auch aus wie eine Skin Condition, also eine Hautkrankheit. So, und wenn wir eine Seite zu diesem Begriff Rosacea haben, dann sollte diese Seite nicht versuchen, das Buch des Autoren zu verkaufen, der darin beschreibt, welche Behandlungsmethoden es gibt. Ja, ich würde noch ergänzen, dass es wichtig ist zu verstehen, es ist ja okay, ein Buch zu einem Thema zu schreiben und das zu verkaufen, aber das sollte idealerweise nicht zum Symptom selbst ranken, sondern zum Beispiel zu Begriffen wie Rosacea Buch oder Rosacea Behandlungsmethoden Buch und so weiter. Diese Vermischung von transaktionellen und informationellen Inhalten führt dazu, dass Besucher der Seite, also Leser der Inhalte, das Vertrauen in diese Inhalte und in die Anbieter dahinter verlieren. Bei Lillys Untersuchungen war es sogar so, dass verlierende Websites in 433% mehr der Fälle solche Call-to-Actions auf Seiten hatten, die eigentlich medizinische Inhalte als Gegenstand hatten. Nummer 8, auch technische Schwierigkeiten müssen beseitigt werden. Darunter kann es sein, dass die Crawl-Rate oder die Rate der Indexierung vielleicht ein Problem ist. Das könnte man in der Google Search Console rausfinden. Die Ladegeschwindigkeit der Website oder der jeweiligen Seiten spielt natürlich auch eine große Rolle. Vielleicht gibt es auch Fehler mit AMP-Seiten. Paginierung könnte auch ein Problem sein, wenn die vielleicht kaputt ist. Und man soll natürlich immer in der Google Search Console nachgucken, ob es da irgendwelche Messages gibt, die auf Fehler hinweisen. Nummer 9, falls es auf der Website noch Seiten gibt, die eine geringere Qualität haben, was den Content betrifft, gehören diese ja entfernt oder auf No-Index gesetzt. Und Nummer 10, auch ein Abgleich der Suchintention, vor allem im Bereich Local, könnte für die Abwertung verantwortlich sein. Es könnte also sein, dass ein Begriff vorher eher generisch war und dass der mittlerweile eher als lokaler Suchbegriff angesehen wird. Lilly bringt hier das Beispiel Matratzen. Es gibt ja auch noch ein Slide Deck von Lilly. Diese Inhalte sind nämlich von der SMX. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes oder unten im Beitrag selbst. Also die ersten 7 Punkte finde ich richtig gut, dass man nachher ja auch die Technik im Griff haben sollte. Das ist ja im Prinzip nur ganz normale SEO-Arbeit. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass es schwierig ist für Websites, die vielleicht in der Vergangenheit ja zum Beispiel in Inhalte investiert haben, die nicht unbedingt von Experten stammen. Also wir haben selbst genug für Kunden Inhalte produziert, sei es jetzt zu Finanzthemen oder auch zu anderen Themen. Aber da war es dann in der Vergangenheit auch so, dass zum Beispiel die Autoren, die das geschrieben haben, eher als Ghost-Autoren fungiert haben und der Kunde dann seinen eigenen Namen unter den Artikel gesetzt hat. Ist natürlich kein Problem, wenn der Kunde auch entsprechend ein Experte auf dem Gebiet ist oder werden will. Und die Methode, jetzt Content zu produzieren, auszuliefern an unsere Kunden, denke ich, hat immer noch Bestand oder ist auch immer noch empfehlenswert. Allerdings ist ein zusätzlicher Schritt notwendig, nämlich dass ein ausgewiesener Experte und die Ausweisung muss natürlich dann auch auf der Seite oder auf der Website selbst erfolgen, seinen Seal of Approval dafür gibt, sein Gütesiegel, also im Prinzip für den Inhalt mit seinem Namen gerade steht. Ansonsten habe ich hier gar nichts großartig hinzuzufügen, denn ich meine, das hat alles Hand und Fuß. Es ist ja auch nur die Art und Weise, wie die Inhalte für die Website produziert und veröffentlicht werden. Jede halbwegs seriöse Publikation hat auch in der Vergangenheit ja genauso gearbeitet. Und SEOs oder Affiliates, die meinen, sie könnten jetzt mit lieblos hingeklatschten Texten im medizinischen Bereich ein neues Portal hochziehen, wie das in der Vergangenheit vielleicht tatsächlich möglich war, die müssen halt einfach ihre Denkweise ändern. Und ich denke, das ist auch gut so. Wir als Agentur haben tatsächlich in der Vergangenheit und damit würde ich sagen locker in den letzten 5 Jahren oder so viele, viele Texte im Bereich Finanzen geschrieben, kennen uns da auch wirklich gut aus, arbeiten auch mit richtigen Experten zusammen. Und wenn das etwas für dich und dein Projekt sein sollte, dann kannst du dich gerne bei mir melden.
Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content, Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünschst, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.